Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Die milden Temperaturen draußen tun ihr Übriges dazu. Von Tag zu Tag wächst der Druck auf die Politik, den Corona-geplagten Menschen mehr Freiräume zuzugestehen, obwohl die Ansteckungszahlen immer noch hoch sind. Erst nächsten Mittwoch sind die Länderregierungschefs wieder mit der Kanzlerin verabredet. Doch in diesen Ländern, da tut sich schon jetzt was. Auch in Berlin. Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel dazu.
Allen, die Lockdown müde sind, sich nach mehr Freiheit sehnen oder um ihre Existenz bangen, macht Kultursenator Klaus Lederer kaum Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zu mehr Normalität.
Da ist am Ende des Horizonts ein Tunnel und am Ende dieses Tunnels ist auch irgendwo Licht. Aber wir haben noch nicht die Situation, dass wir kommende Woche oder in 2 Wochen oder in 3 Wochen hier quasi die Pandemie überwunden haben. Das muss, glaube ich, allen Beteiligten klar sein.
An Szenarien für eine Lockerung hat der Senat dennoch in den vergangenen Wochen gearbeitet. Dreh- und Angelpunkt des 7-seitigen Stufenplans ist ein Inzidenzwert von 35. Wenn dieser länger unterschritten wird, soll wieder mehr Sport-, Wirtschafts- und Kulturleben möglich sein. Einzelhandel, Museen, Theater und Opern dürften dann unter Auflagen und mit Personenobergrenzen wieder öffnen. Auch für Restaurants, zunächst draußen, dann auch drinnen, sowie Hotels gibt es eine Perspektive. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp gibt aber zu bedenken, ein Inzidenzwert von 35 ist nicht in Sicht. Berlin liegt aktuell wieder bei über 57 und auch Kultursenator Lederer warnt.
Es ist nicht so, wie es vergangene Woche klang, dass jetzt die Zahlen nur noch runtergehen und wir uns eigentlich nur noch darauf vorbereiten müssen, wann das gesellschaftliche Leben wieder hochfährt.
An der Öffnung der Friseure zum Monatsanfang will der Senat aber wie beschlossen festhalten. Weitere Schritte noch im März, wie sie andere Bundesländer diskutieren oder planen, kritisiert Lederer angesichts der unklaren Entwicklung des Infektionsgeschehens, Stichwort Mutationen.
Insofern wundere ich mich jetzt auch, wenn einzelne Bundesländer schon wieder Ankündigungen machen. Wir werden das nicht tun, sondern wir werden weiterhin versuchen, im einheitlichen Vorgehen mit den anderen Bundesländern zu agieren. Und natürlich wissen wir auch, dass in der Großstadt Dinge sich zum Teil anders verhalten, als das in den Flächenstaaten der Fall ist.
Ausdrücklich vermerkt ist im Berliner Stufenplan auch, sollte die Inzidenz wieder auf Werte jenseits der 100er-Marke steigen, müssten Öffnungsschritte wie die an den Schulen rückgängig gemacht werden. In der Berliner Wirtschaft fällt der Stufenplan indes glatt durch. Er sei nur eine Variation des immer gleichen Weiter-so-Lockdowns, kritisiert die IHK. Was fehle, sei eine umfassende Schnelltest-Strategie. Die wird auf der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche ebenso Thema sein wie der Berliner Stufenplan.
Soweit Jan Menzel aus der Redaktion Landespolitik. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen bedeuten massive Finanzprobleme für viele Firmen. Weil die Corona-Hilfe vom Bund noch immer nur stockend fließt, will Berlin nun wieder eigene Hilfsprogramme aufsetzen. Das hat der Senat beschlossen. Einzelheiten von Sebastian Schöbel.
Um den Überblick über die gut 15 Corona-Hilfsprogramme nicht zu verlieren, braucht Wirtschaftssenatorin Ramona Popp inzwischen jede Menge Papier.
Ich kann es ja mal kurz hochhalten. Das ist sozusagen die kleinste Tabelle, die wir haben, aber wir haben auch ganz große Tapeten.
Nur ist Papier eben auch geduldig, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer gerade merken. Von der beantragten November- und Dezemberhilfe des Bundes ist in Berlin jeweils nur rund die Hälfte auch ausgezahlt worden. Vor allem bei umfangreichen Anträgen von Steuerberatern dauere die Prüfung des Bundes zurzeit sehr lange, so Popp.
Wir haben inzwischen hunderte von Seiten Vollzugshinweise. Schnell und unbürokratisch ist wirklich ein bisschen anders.
Viele Unternehmen, die auf Bundeshilfe warten, laufe aber die Zeit davon, so Popp. Deswegen will das Land Berlin mit Bürgschaften in Höhe von bis zu 250.000 Euro pro Antrag die Zeit überbrücken, bis die diversen Soforthilfen auch ausgezahlt wurden. Bis zu 100 Millionen Euro sollen für die Bürgschaften insgesamt bereitgestellt werden. Außerdem stockt Berlin die Hilfe des Bundes weiter auf. Solo-Selbstständige, die Neustarthilfe des Bundes beantragen, haben, sollen mit einem Zuschuss des Landes Berlin bis zu 75% ihres Umsatzes aus dem Vor-Corona-Jahr geltend machen können. Bis zu 7.500 Euro zur Deckung von Fixkosten sind damit möglich. Außerdem sollen Kleinstunternehmer mit bis zu 5 Mitarbeitern zusätzlich zur Bundeshilfe noch einmal 6.000 Euro Existenzsicherung beantragen können. Im März will Popp ihre neue Corona-Hilfe dem Abgeordnetenhaus vorlegen, das dann noch zustimmen muss.
Berlin will Wirtschaft und Kultur wieder mit eigenen Corona-Hilfen unterstützen. Inforadio-Reporter Sebastian Schöbel hat uns darüber berichtet. Nicht nur die Berliner Landesregierung debattiert darüber, welche Einschränkungen demnächst womöglich zurückgenommen werden können, obwohl die Pandemie ja noch nicht vorbei ist. Auch das Kabinett in Brandenburg macht sich Gedanken und hat bei dem Wetter wohl zuerst an die Frühlingsgefühle von Gartenfreunden gedacht. Unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst berichtet.
Gartenmärkte, Blumenläden, Baumschulen, zumindest sie dürfen ab Montag in Brandenburg wieder öffnen. Doch der Großteil des Verkaufs müsse unter freiem Himmel stattfinden, betont Umweltminister Axel Vogel.
Mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass wir 68 Familienbetriebe haben, die in Brandenburg im Zierpflanzenbau tätig sind. Und in der Tat, in den nächsten 3 Wochen werden 2,2 Millionen Frühlingsblüher marktreif. Und sie müssen natürlich auch raus aus den Treibhäusern.
Bleibt die Frage, was ist mit den anderen Branchen, die auch jede Menge Ware auf Lager haben und diese jetzt loswerden möchten? Es gehe derzeit nur Schritt für Schritt, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Es ist ein kleiner Schritt. Es ist mir vollkommen bewusst. Ich weiß auch, dass die Erwartungen deutlich größer sind. Aber auch deshalb haben wir uns heute intensiv darüber unterhalten, wie wir als Brandenburger Landesregierung in die Diskussion am 3. März mit der Bundesregierung, aber natürlich auch mit dem Ministerpräsidentenkollegen gehen.
Für alles Weitere schlägt auch Brandenburg einen Stufenplan vor. Nach den Friseuren, den Gartenmärkten und dem Wechselunterricht an Grundschulen wäre demnach die Öffnung des Einzelhandels dran mit Zugangsbeschränkungen. Außerdem sollten als nächstes Museen, Bibliotheken und Gedenkstätten öffnen dürfen und der Sport in festen Gruppen soll wieder möglich sein. Aber nicht allein die Inzidenzwerte seien für den nächsten Schritt entscheidend, so Woidke.
Neben der Inzidenz müssen wir die Varianten des Virus, die Mutationen im Blick behalten. Wir brauchen flächendeckende Testangebote und deswegen bedauere ich sehr, dass ich heute aus Berlin gehört habe, dass es nun doch nicht so schnell gehen wird mit flächendeckenden Tests, wie Bundesminister Spahn zunächst angekündigt hat.
Gemischte Reaktionen zum Stufenplan kommen von der Opposition. Peter Wieder, der Fraktionschef der Freien Wähler, fühlt sich bestätigt. Seine Fraktion hatte schon vor 2 Wochen einen Stufenplan vorgelegt, den allerdings an feste Inzidenzwerte geknüpft.
Ebenfalls nehme ich interessiert zur Kenntnis, dass während vor 2 Wochen ein Lockerungs- und Stufenplan noch als Teufelszeug seitens der Landesregierung, insbesondere der CDU-Fraktion, abgetan wurde, sich dieselben Personen nur 1 oder jetzt 2 Wochen später ebenfalls mit Lockerungs- und Stufenplänen in die Presse begeben.
Sebastian Walter, der Fraktionschef der Linken wiederum, findet das Konzept weniger schlüssig. Auch weil es aus seiner Sicht unfair ist.
Ich kann nicht erklären, warum jetzt beispielsweise in den großen Einkaufszentren bei Kaufland oder sonst wo ich irgendwie Kleidung kaufen kann und der Einzelhändler darf weiterhin nicht öffnen.
Ob sich die Bundesländer auch auf ein einheitliches Stufenmodell einigen können, das zeigt sich erst bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März.
Aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam war das Amelie Ernst. Das Wort ist eben schon angeklungen, Wechselunterricht. Auch so eine Vokabel, die wir in der Pandemie gelernt haben. Tausenden Kindern in Brandenburg dürfte der Fachterminus egal sein, denn sie durften gestern und heute wieder in die Grundschule, bestenfalls zusammen mit Freunden. Der Neustart war heute auch Thema bei den Fraktionen der im Landtag vertretenen Parteien, zumal dieser Neustart inzwischen sogar ein Gericht beschäftigt. Mehr von Lisa Steger.
Der Hauptpersonalrat Lehrkräfte ist vor das Verwaltungsgericht Potsdam gezogen. Er sieht seine Mitbestimmungsrechte verletzt. Doch erst am 5. Mai wird dazu ein Gütetermin stattfinden, teilt ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit. Der Wechselunterricht findet also weiter statt. Jede Lehrkraft kann sich bis Ende April 5-mal testen lassen. Dem Hauptpersonalrat reicht das nicht, er fordert tägliche Corona-Tests für Lehrer. Zu Recht, sagt Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken im Landtag.
Wir brauchen einen Wechselunterricht, der ist richtig, der muss nur gut organisiert werden. Wir müssen den Gesundheitsschutz gewährleisten. Und ich bleibe dabei, wenn die Landesregierung jetzt hier 2 FFP2-Masken an ihre Lehrerinnen und Lehrer schickt, hat das nichts mit Verantwortung zu tun, sondern ist eigentlich nur ein Trostpflaster, was da verteilt wird und das ist zu wenig.
Die Grünen im Landtag begrüßen den Neustart in den Grundschulen uneingeschränkt, so Fraktionsvorsitzende Petra Buttke. Jedes 5. Kind habe im Homeschooling zu wenig gelernt. Ferienkurse für diese Kinder in kleinen Gruppen, wie es sie bereits in den Sommerferien gab, könnten helfen, hofft Petra Buttke.
Das kann natürlich in der Kommune vor Ort sein, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Horten. Das kann aber ja auch an Freizeitstätten sein, wenn das die Inzidenzwerte im Sommer bereits erlauben.
So sieht es auch SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Die Teilnahme sei freiwillig. Stohn räumt aber ein, dass beim letzten Mal nicht alle Kinder erschienen sind, die Förderung brauchen.
Hier möchte ich Sachen auch ermöglichen und freue mich über jeden, der es nutzt und finde es natürlich auch schade über jeden, der es nicht nutzt. Aber wichtig ist, dass wir hier Wege eröffnen.
Die Sommerkurse im letzten Jahr hat das Land Brandenburg mit rund 3 Millionen Euro finanziert. Die Kosten der neuen Kurse stehen noch nicht fest. Mit der Situation der Kinder in der Corona-Pandemie wird sich morgen auch der Landtag beschäftigen.
Soweit RBB-Reporterin Lisa Steger. Und jetzt noch zu den wirklich wichtigen Themen. Wie wird eigentlich die Spargelsaison dieses Jahr? Derzeit machen die Spargelbauern ihre Felder fit für die Saison. Und RBB-Reporterin Iris Wußmann hat in Salgast im Elbe-Elster-Kreis nachgeschaut, wie genau die Lage ist.
Langsam fährt die Spargelspinne über die Dämme. Mit ihrer Hilfe wird die Folie über Metallbügel gelegt. So entstehen Tunnel, die für Wärme sorgen und den Spargel zum Sprießen bringen sollen.
Im Frühjahr, wenn man hofft, dass kein Schnee mehr kommt und die Stürme vorbei sind, dann werden die Tunnel praktisch aufgezogen. Ja. Es gibt auch jetzt nichts Schöneres, als wie draußen in der Natur zu sein. Ja.
Die Vorbereitungen jetzt liegen völlig im Plan, so Spargelbauchef Eckart Kuhl. 60 Hektar Spargel baut er unter Folie an. Gut ein Drittel davon haben zusätzlich Tunnel. Doch Kuhl reduzieren.
Wir wollen um 20% kleiner werden. Das Hauptproblem ist eigentlich Arbeitskräfte. Nicht nur die Saisonarbeitskräfte, auch die über das ganze Jahr hier bei uns tätig sind. Das ist ein Problem, vernünftige Leute, die auch Spaß an der Arbeit haben, ja, zu bekommen. Ja.
Einer seiner zuverlässigen Leute ist Nicolai Lucian Lungan. Der Rumäne lebt inzwischen in der Lausitz, hat gerade in seiner Heimat Spargelstecher für Salgast angeworben.
Und die Leute warten jetzt für Anfang der Saison. Die möchten diese Arbeit. Und wenn das Wetter ist gut, Spargel anfangen und die Leute kommen zum Stechen. Ist ein bisschen schwierig, muss Test machen, aber machen so wie muss hier in Deutschland.
Insgesamt kommen in der Saison 80 Rumänen, die ersten an diesem Wochenende mit dem Auto über Slowenien und Tschechien. Sie müssen von zu Hause einen Negativattest mitbringen und bei der Ankunft einen weiteren Test machen.
Wie der ausgeführt wird, wo er ausgeführt wird, unter welchen Bedingungen, und das ist offen. Ja. Wir wissen noch nicht, wie wir es machen sollen. Ja.
Klar ist zumindest, dass die Leute während der 10-tägigen Quarantäne arbeiten können, weil sie nur zwischen Unterkunft und Feld pendeln. Mit dem ersten Spargel rechnet der Landwirt kurz nach Ostern. Für die Vermarktung würde er sich klare Ansagen der Politik wünschen.
Weil wir auch die Leute für die entsprechenden Arbeitsgänge brauchen. Ja? Und ich kann nicht einen Stecher nehmen und den Spargel schälen lassen. Und da wünscht man sich doch schon ein bisschen mehr Perspektive, dass man sagt, gut, ab April oder ab Mai werden die Gaststätten langsam geöffnet. Da könnte ich mich ein bisschen drauf einrichten. Ja?
Das sagt dieser Spargelbauer im Bericht von RBB-Reporterin Iris Wußmann. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Zu hören auch als Podcast.
Inforadio Podcast.